Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Mit mir hier im Podcast ist Dr. Christian Rosinus und heute gibt es wieder ein Rechtsprechungsupdate. Und zwar geht's um ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 9. November 2023. Ausnahmsweise beschäftigen wir uns heute mit einer Entscheidung aus dem Zivilrecht. Der Kern der Entscheidung ist jedoch eine Frage, die auch zentral für die strafrechtliche Haftung von Leitungspersonen ist. Es geht um die Haftungsbeschränkungen von Gesellschaftsorganen durch interne Zuständigkeitsregelungen. Der BGH hat konkret über die Haftung von Gesellschaftsorganen für unerlaubte Bankgeschäfte der Gesellschaft entschieden. Gerade für Geschäftsführer ist dieses Urteil also von großer Bedeutung. Über welchen Sachverhalt hat der BGH entschieden?
Der Kläger macht Schadenersatzansprüche wegen gescheiterter Investitionen geltend, die er in deutsche Tochtergesellschaften einer Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz getätigt hat. Der Beklagte war sogenannter Direktor der schweizerischen Muttergesellschaft und Geschäftsführer der Tochtergesellschaften, die als Projektgesellschaften Immobilienprojekte durchführen sollten. Inzwischen sind die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften insolvent. Keine dieser Gesellschaften verfügt über eine Erlaubnis zum Betrieb von Bankgeschäften. Der Kläger hat behauptet, die Muttergesellschaft sei eine reine Briefkastenfirma gewesen und die gesamte Geschäftstätigkeit sei über die deutschen Projektgesellschaften abgewickelt worden. Zudem sei ihm unter anderem auf Vorgabe des Beklagten eine feste Verzinsung zugesagt worden. Der Beklagte hat für seine Verteidigung insbesondere vorgetragen, dass sein Aufgabenbereich eingeschränkt gewesen sei und ihm keine Aufgaben im finanziellen Bereich übertragen worden seien. Er habe keine Kenntnis von den Investitionsgeschäften gehabt. Das Landgericht hat dem Klägerbegehren im Wesentlichen stattgegeben, die Berufung des Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Dagegen hat der Beklagte beim BGH Revision eingelegt.
Bevor wir uns gleich der konkreten Entscheidung widmen, könntest du für unsere Hörerinnen und Hörer die wesentlichen Regelungen erläutern, die hier relevant sind?
Zentral für die Beurteilung des Falles sind neben den § 823 Absatz 2 BGB die § 32, 54 Kreditwesengesetz. § 32 Absatz 1 Satz 1 KWG regelt, dass Personen, die im Inland gewerbsmäßig oder in einem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, Bankgeschäfte betreiben oder Finanzdienstleistungen erbringen wollen, eine Erlaubnis der BaFin benötigen. § 54 Absatz 1 KWG regelt die Straf- und Bußgeldvorschriften bei Verstößen gegen das Kreditwesengesetz. Insbesondere stellt die Norm das unerlaubte Betreiben von Bankgeschäften und Erbringen von Finanzdienstleistungen oder die erforderliche Erlaubnis nach 32 KWG unter Strafe. Nach 54 KWG genügt dazu auch Fahrlässigkeit.
Wie hat nun der BGH entschieden?
Im Ergebnis hat der BGH entschieden, dass die Revision des Beklagten begründet ist und hat die Sache zurück an das Berufungsgericht verwiesen. Der BGH hat ausgeführt, dass das Berufungsgericht zutreffend zugrunde gelegt habe, dass derjenige, der entgegen 32 Absatz 1 KWG oder entsprechende Erlaubnis Bankgeschäfte erbringe, sich bei fahrlässigem oder vorsätzlichem Handeln gegen Mies 54 Absatz 1 Nummer 2 Fall 1 Absatz 2 KWG strafbar macht. Sofern die Geschäfte für eine juristische Person berechtigend und verpflichtend wirken, folgen die strafrechtlichen Verantwortlichkeiten nach allgemeinem Strafrecht natürlich aus 14 Absatz 1 Nummer 1 StGB. Die bloße Position als Direktor allein genüge jedoch nicht, um die Haftung zu begründen. Zusätzlich müsse auch ein Verschulden festgestellt werden, da die Legalität nach 25a Absatz 1 Satz 2 KWG eine Delegation nicht ausschließen würde. In diesem Zusammenhang hat der BGH klargestellt, dass interne Zuständigkeitsregelungen innerhalb der Geschäftsleitung die Haftungs- und Überwachungspflichten eines Geschäftsleiters zwar beschränken, ihn jedoch nicht gänzlich von der Verantwortung befreien können. Durch organisatorische Maßnahmen könnten jedem Geschäftsführer bestimmte Zuständigkeits- und Aufgabenbereiche im Sinne einer horizontalen Delegation zugewiesen werden. Trotzdem verblieben Kraft sogenannte Allzuständigkeit gewisse Überwachungspflichten auch beim nicht zuständigen Geschäftsleiter. Die Pflicht zur Aufgabenerfüllung wandelte sich bei einer horizontalen Delegation als quasi in eine Überwachungspflicht um. Das OLG Schleswig hatte aber keine hinreichende Feststellung dazu getroffen, ob der Beklagte Kenntnis von den Bankgeschäften hatte oder hätte haben müssen und ob er seine Überwachungspflichten verletzt hat. Nach Ansicht des BGH müsste ein Geschäftsleiter einschreiten, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass unzulässige Geschäfte getätigt werden. Wenn beispielsweise ein Organ der Geschäftsleitung den relevanten Verantwortungsbereich an ein anderes Organ der Geschäftsleitung verweise, dürfe es darauf vertrauen, dass sich das andere Organ bei den übertragenen Geschäften an das Gesetz hält. Eine Pflicht zum Einschreiten bestehe nur bei gegenteiligen Anhaltspunkten. Ob solche Anhaltspunkte im vorliegenden Fall vorlagen, habe das OLG Schleswig nicht hinreichend untersucht.
Was ändert sich konkret durch die Entscheidung, insbesondere für Unternehmen?
Also erstmal ist die Entscheidung soweit gut, weil sie sozusagen die Grundlagen der Delegation nochmal festschreibt. Also das sind allgemeine Grundsätze, die quasi im Rahmen der Delegation im Geschäftsführungsorgan und sozusagen in die weitere Kette im Unternehmen hinunter, also grundsätzlich immer gelten die Grundsätze. Und die Entscheidung rückt eben auch die Reichweite der sogenannten horizontalen Delegation in Fokus. Das heißt, im Unternehmen können innerhalb der Geschäftsleitung durch Ressortbildung Verantwortlichkeiten geschaffen werden. Diese Delegation schränkt natürlich nur die unmittelbare Verantwortung im delegierten Bereich ein, während allgemeiner Grundsatz die Pflicht zum Eingreifen verbleibt, wenn konkrete Hinweise auf Verstöße vorliegen. Da ist es natürlich wichtig, dass sowas, dass da nochmal ein Augenmerk drauf gelegt wird, und eine solche Geschäftsverteilung sollte immer klar schriftlich dokumentiert sein, um sie auch nachweisen zu können. Die Dokumentation kann etwa in Form von Stellen- und Projektbeschreibungen geschehen. Üblicherweise geschieht es aber im Rahmen von Geschäftsführungsorganen, entweder im Rahmen der Geschäftsordnung, der Geschäftsführung oder aber auch möglicherweise durch Satzung oder sonstige Grundlagen, die meistens von der Gesellschafterversammlung aufgestellt werden bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Und was natürlich wichtig ist in dem Kontext, auch wenn es dokumentiert ist, ein Geschäftsleiter muss immer darauf achten, ob es Anhaltspunkte gibt, die sozusagen seine Aufsichtspflicht im fremden Bereich aktivieren. Das können Hinweise intern sein, durch Whistleblowing, das kann durch Mitarbeitende, die eine Meldung machen, kann aber auch im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Geschäftsführungssitzungen Hinweise sich daraus ergeben. Und auch dann ist es wichtig, dass man eben die Kenntnis und die Maßnahmen dokumentiert. Insoweit ist das BGH-Urteil zu begrüßen, weil es eben nochmal die Möglichkeit der internen Organisation und Delegation darlegt und auch anerkennt.
Im zugrunde liegenden Sachverhalt ging es um eine zivilrechtliche Schadensersatzforderung. Könnten die Wertungen des Urteils aber auch Auswirkungen auf das Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht haben?
Ja, auf jeden Fall. Der BGH bestätigt ja die rechtlichen Vorgaben von Geschäftsleitungsorganen, die dann auch im Strafrecht sozusagen für entsprechende Straftaten verantwortlich gemacht werden könnten. Auch im Strafrecht und im Ordnungswidrigkeitenrecht ist häufig zentral, ob auf Organe ihre Aufgaben wirksam delegiert haben oder ob sozusagen noch Aufsichtspflichten verblieben sind, die verletzt worden sind. Ich halte die Ausführungen BGH daher für relativ gut übertragbar, auch aufs Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich jederzeit gerne unter info@rosinus-on-air.com. Bis zum nächsten Mal.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.